Deutschlandfunk, Medias Res.
Die Rammstein-Recherchen gehen weiter. Während Deutschlands bekanntester Musikexport ausverkaufte Konzerte in Berlin gibt, werden neue Vorwürfe wegen eines Systems berichtet, das Bandmitgliedern Frauen zugeführt haben soll. Ohne das Einverständnis der Frauen soll es dann zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Der Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat mit weiteren möglichen Betroffenen gesprochen, die sich bislang noch nicht geäußert hatten. Leiter der Recherchekooperation ist Daniel Drepper und ich fragte ihn vor dieser Sendung, wie es investigativen Journalisten wie ihm gelingt, das Vertrauen von Informantinnen und Informanten zu gewinnen.
Ja, also grundsätzlich versuche ich den Menschen sehr schnell, sehr deutlich zu machen, dass diese Gespräche, die sie mit mir führen, vertraulich sind im Hintergrund und auch was das konkret heißt, weil das sind ja so Schlagwörter, die man vielleicht mal gehört hat, aber dass das wirklich heißt, dieses Gespräch ist ein geschützter Raum, wir können alles besprechen, das heißt erstmal gar nichts. Die komplette Kontrolle bleibt bei der Quelle, bei der mutmaßlich betroffenen Person, weil wir erstmal untereinander gucken müssen, wie geht's weiter, was könnte sinnvoll sein. Also ich erkläre meine Arbeit und die Arbeit meiner KollegInnen, um dann zu schauen, wo könnte es hinführen. Und dann kann die andere Person überlegen, was möchte sie mit mir teilen, was könnte spannend sein, was sind auch Bedingungen dafür, dass die was mit mir teilt, weil es ja ganz unterschiedliche Arten von Informationen gibt. Es sind Sachen, wenn ich die veröffentliche, da ist direkt klar, wer mit mir gesprochen hat. Und dann gibt es Sachen, die wissen ganz viele Menschen oder da gibt es zumindest einen größeren Kreis an Menschen, die darauf Zugriff haben und die sind vielleicht komplett unverfänglich. Und diese Sachen durchzuspielen, genau zu besprechen, zu schauen, was geht und was geht nicht, das ist so ein erstes Gespräch.
Machen wir es mal konkreter. Stellen wir uns mal vor, ich wäre jetzt eine Frau, die sich an Sie wendet, weil eben schon Vorwürfe gegen eine deutsche Band zum Beispiel im Raum stehen. Das heißt, ich würde Ihnen jetzt schon mal irgendwas erzählen oder wie geht das vor sich?
Also erstmal ist es ja häufig so, dass es so ein grundsätzliches, allgemeines, hey, ich hätte vielleicht was zu erzählen. Wie kann ich sie erreichen oder was ist der beste Weg? Da würde ich jetzt erstmal darauf hinweisen, dass es total sinnvoll sein kann, sich über einen sicheren Kanal zu äußern, wenn das nicht schon geschehen ist. Also, dass ich auch über die App Signal oder Signal verfügbar bin, würde meine Handynummer mitschicken, wo man mich da erreichen kann. Sonst zur Not auch über meine E-Mail-Adresse. Oder man geht, wenn man es ganz sicher haben will, über SecureDrop. Das ist so eine Box, die NDR und SZ auch anbieten, wo man Informationen loswerden kann. Aber nach so einer ersten Kontaktaufnahme, sollte sich schon jemand an mich gewandt haben, dann würde ich erstmal sagen, dass wir ein Gespräch ausmachen, im besten Fall treffen, zur Not telefonieren, um dann zu klären, wie läuft sowas ab. Und in diesem ersten Gespräch, das wir führen, würde ich tatsächlich vor allem meine Arbeit erklären und dann Sie einladen, mir zu erzählen, was auch immer Sie mir erzählen möchten und einfach zuhören. Also ich habe da gar keine spezifischen Fragen, sondern es geht wirklich darum, zuzuhören, was könnte die Geschichte sein, sodass man dann danach überlegen kann, wie geht's weiter.
Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt etwas erzähle, bleibt das auch erstmal unter uns und wird auch später nicht verwendet?
Genau, das ist komplett unter uns und ich würde dann nach einem zweiten oder dritten Gespräch, wenn man ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommt, was davon ist relevant, was sind Sachen, die wir möglicherweise interessant finden, dann ganz konkret absprechen, was davon kann man eigentlich nutzen und was nicht. Und da besteht auch immer die Möglichkeit für die mutmaßlich betroffene Person dann zu sagen, nee, ich will das doch nicht erzählen oder ich will diesen Teil nicht erzählen oder das ist mir zu intim. Also das sind alles Sachen, die dann in Ruhe besprochen werden.
Das heißt, die Betroffenen haben erstmal, ja, wie soll man das nennen, die Hoheit über das, was sie gesagt haben, also können jederzeit alles zurücknehmen?
Absolut. Also da ist die Kontrolle auf jeden Fall bei den mutmaßlich Betroffenen, bei den Menschen, die sich an mich wenden. Das ist anders, wenn ich klassische Interviews führe, wenn ich mit Politikern spreche oder mit Menschen aus Unternehmen, Menschen, zu denen ich vielleicht recherchiere. Das sind ganz normale Interviews, die werden dann auch zitiert und verwertet. Aber wenn sich Betroffene, mutmaßlich Betroffene an mich wenden und mir ihre Geschichte erzählen wollen, dann ist das ein Schutzraum. Dann ist das etwas, was tatsächlich unter uns passiert. Und dann versuche ich auch zu erklären, welche Optionen es gibt. Es gibt natürlich die Option, komplett anonym zu bleiben, nur im Hintergrund was zu erzählen, nur mir Infos zu geben, mit denen ich weiterarbeiten kann. Dann gibt es die Möglichkeit, mit anderem Namen in der Geschichte aufzutauchen, bestimmte Teile zu erzählen, aber andere nicht. Dann gibt es die Möglichkeit, komplett offen zu sein. Ich versuche auch zu erklären, was heißen diese verschiedenen Optionen, welche Konsequenzen kommen da möglicherweise auf Betroffene zu. Also das ist auch ein längerer Prozess, wo wir dann tatsächlich ausführlich darüber sprechen, wie es weitergeht.
Nun müssen Sie ja die Menschen, über die Sie recherchieren, irgendwann mit Ihren Rechercheergebnissen konfrontieren. Da ist wahrscheinlich dann auch die Sorge bei den Informantinnen und Informanten da, dass man über diese Konfrontation dann eigentlich herausfinden könnte, wer sie sind, oder?
Ja, das kommt ganz auf die Geschichte an natürlich. So bei klassischen Recherchen, Korruption, Arbeitsausbeutung, Umweltskandale, was auch immer, da ist es ja häufig so, dass Informationen von verschiedenen Menschen kommen können. Also ein Papier ist häufig nicht nur bei einer Person, sondern bei mehreren Personen oder sogar bei sehr vielen Personen teilweise. Auch bestimmte Vorgänge haben mehrere Personen mitbekommen. Also das sind alles Sachen, wo man dann auch zum Beispiel den Quellen, die sich melden, gut erklären kann, welche Gefahr möglicherweise besteht, dass sie erkannt werden oder nicht, und das dann auch durchsprechen kann und sagen kann, okay, wenn eine Gefahr besteht, dann lassen wir es. Wenn das nicht gewollt ist, dann ist das nicht gewollt und dann müssen wir das respektieren, dann schützen wir die Quelle. Wenn aber der Empfängerkreis vielleicht 10, 12, 20 Personen war von einer bestimmten E-Mail oder das Dokument liegt 50 Leuten vor, dann kann man das ganz gut durchdeklinieren und sagen, nee, da ist eine Konfrontation auch gefahrlos möglich, weil am Ende kann man nicht sagen, wo es herkommt. Das ist dann kein Problem. Schwieriger ist es natürlich bei Geschichten zum Thema MeToo und Machtmissbrauch. Da ist es nun mal so, dass häufig der Machtmissbrauch oder die sexualisierte Gewalt gegen eine spezifische Person stattfindet. Und da ist es dann so, dass man tatsächlich ja auch spezifisch konfrontieren muss, die mutmaßlichen Täter, weil die sich ja auch äußern müssen zu diesen Vorwürfen. Es gehört natürlich zu einer fairen Verdachtsberichterstattung dazu, dass man vernünftig alle Vorwürfe auch abfragt. Das erklären wir natürlich auch den Menschen, die sich an uns wenden, dass klar ist, wenn sie ihre Geschichte ausführlicher erzählen wollen und die auch ausführlicher bei uns berichtet werden soll, dann kommt man nicht drum herum, auch dem mutmaßlichen Täter Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Man kann natürlich auch sagen, ich will das nicht, dann können wir diese Geschichte aber nur als Hintergrund verwenden oder um weiter zu recherchieren. Aber das sind natürlich alles Optionen, die man dann in Ruhe besprechen kann.
Bleiben wir nochmal beim Fall Rammstein, einem MeToo-Fall in gewisser Hinsicht. Es gibt ja heftige Anfeindungen gegen die Frauen, die sich öffentlich geäußert haben mit ihrem eigenen Namen. Inwiefern merken Sie, dass es schwierig ist, gerade vor diesem Hintergrund an betroffene Frauen heranzukommen? Oder haben Sie da gemerkt, dass es noch größere Ängste gibt von den betroffenen Frauen, sich überhaupt zu äußern, auch Journalistinnen und Journalisten gegenüber?
Ich glaube, das hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist natürlich, dass das einfach ein sehr großes Unternehmen ist, ein wahnsinnig erfolgreiches Entertainment-Unternehmen mit sehr viel Geld und sehr viel Umsatz und sehr vielen Fans, die auch im Internet sehr aktiv sind, plus einer aggressiven anwaltlichen Vertretung, die im Internet unterwegs ist und Pressemitteilungen veröffentlicht und auch darauf hinweist, dass sie gegen Menschen vorgeht, die sich äußern. Und das ist natürlich so, dass da Menschen, die mutmaßlich betroffen sind, im Zweifel zögerlich werden und sich da genau überlegen, mit wem sie sprechen. Deswegen betone ich so sehr, dass das erstmal ein Schutzraum ist und es keine Gefahr ist, mit mir zu sprechen. Man kann erstmal in Ruhe reden und dann gucken wir, was wir daraus machen. Auf der anderen Seite merken wir aber auch, dass Frauen die öffentlichen Äußerungen, die Anspielungen auf Konzerten, die Anwaltsschreiben, die öffentlich werden oder die Pressemitteilungen, dass die das triggert und dass die sagen, nee, jetzt erst recht, so jetzt will ich mit jemandem reden, weil ich finde das nicht richtig, wie gerade die Debatte läuft oder wie die sich geäußert haben oder was da passiert gerade im öffentlichen Raum. Also das geht, glaube ich, in beide Richtungen.
Wie erleben Sie die Drohkulisse als Journalist?
Also als Journalist bin ich persönlich damit gut vertraut. Ich mache jetzt seit 15 Jahren investigativen Journalismus. Es gibt wenige Geschichten, bei denen man keine Anwaltsschreiben bekommt, sei es als Antwort auf Anfragen oder später als Unterlassungsbegehren. Deswegen sind wir da relativ entspannt. Also so die Kanzleien, die sich da bewegen im öffentlichen Raum, die sind uns natürlich alle bekannt. Und wir haben jetzt auch kein Problem damit, wenn so ein Anwaltsschreiben reinkommt, das einzuordnen und unsere eigene juristische Bewertung mit unseren Hausjuristen da vorzunehmen. Deswegen bin ich da persönlich sehr entspannt. Was ich schwierig finde, ist, dass das natürlich ausstrahlt auf Menschen, die nicht so häufig investigativ berichten, die einfach über die aktuellen Ereignisse berichten wollen und da dann vielleicht vorsichtiger werden. Und das ist natürlich auch was uns ärgert dann, wenn unsere investigativen Recherchen nicht so häufig aufgegriffen werden in anderen Redaktionen, wie wir es gerne hätten, weil teilweise vielleicht rechtliche Bedenken bestehen, weil man nicht genau weiß, wie man damit umgehen soll. Persönlich finde ich das total problematisch.
Haben Sie den Eindruck, dass ein Urteil wie das des Landgerichtes Berlin zum Fall Julian Reichelt, also dass der Quellenschutz vielleicht aufgeweicht wird, hat das für Sie irgendwelche Konsequenzen? Merken Sie das oder kann man das noch gar nicht abschätzen?
Ja, ich finde das wahnsinnig problematisch, sowohl den Vorgang, dass Holger Friedrich seine Quelle Julian Reichelt verraten hat in den Springer Verlag, als auch dieses Urteil, was meiner Ansicht nach komplett an der Realität vorbeigeht und überhaupt nicht verstanden hat, wie journalistischer Quellenschutz funktioniert. Ich bin ja auch Vorsitzender des Netzwerk Recherche, des Vereins investigativer JournalistInnen in Deutschland. Und wir haben vor kurzem Holger Friedrich deshalb auch mit einem Negativpreis ausgezeichnet, weil wir das als eine große Beschädigung des Journalismus empfinden potenziell. Das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt versuche, sehr aktiv in die Öffentlichkeit zu gehen und zu erklären, wie funktioniert Quellenschutz eigentlich und wie machen das verantwortungsbewusste JournalistInnen und warum sollte man sich vielleicht an uns wenden, die schon lange investigativ arbeiten und nicht an Verleger, der vor ein paar Jahren eine Zeitung gekauft hat und jetzt den Quellenschutz kaputt macht.
Meinte Daniel Trepper, er leitet die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung.